ARD Sounds.
Hand aufs Herz, sind Sie für den Ernstfall vorbereitet? Wenn Deutschland angegriffen wird, wüssten Sie, wo der nächstgelegene Schutzraum liegt? Und könnten Sie mit Ihrer Familie ein paar Tage autark überleben? Möglicherweise ohne Strom und fließendes Wasser, auch wenn Läden und Supermärkte geschlossen oder unerreichbar sind, wenn weder Internet noch Mobilfunk funktionieren? Wer all diese Fragen mit Ja beantworten kann, der ist schon ziemlich weit vorn. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine sowie zum amerikanisch-israelischen Krieg gegen den Iran und zu den Spannungen im Nahen Osten. Ich bin Stefan Niemann.
Und ich bin Astrid Korall. Heute ist Freitag, der 22. Mai. Wir zeichnen diesen Podcast um 12.15 Uhr auf.
Deutschland ist nach einhelliger Expertenmeinung nicht besonders gut aufgestellt beim Bevölkerungsschutz, was angesichts komplexer Zuständigkeiten nicht verwundern kann. Die Zivilbevölkerung im Kriegs- oder Spannungsfall zu schützen, das ist Aufgabe des Bundes. Die dafür notwendigen Ressourcen aber, die werden zu Friedenszeiten auch im Katastrophenschutz genutzt, der wiederum Ländersache ist. Beide stützen sich auf Organisationen wie das Technische Hilfswerk und das Deutsche Rote Kreuz mit ihren vielen, vielen ehrenamtlichen Helfern. Aber wer koordiniert den Zivilschutz mit der Bundeswehr und wer hat bei so vielen Akteuren eigentlich das Kommando? Der Bevölkerungsschutz insgesamt soll nun neu geregelt und gebündelt werden und im Zuge dessen deutlich verbessert. Das verspricht die Bundesregierung. Was will sie eigentlich dafür tun, Astrid?
Sie will vieles zentraler organisieren, aber vor allem will sie richtig Geld in die Hand nehmen. Bis zum Ende des Jahrzehnts sollen 10 Milliarden Euro investiert werden in Spezialfahrzeuge und Feldbetten, Schutzanzüge und Sirenentechnik, besser abgesicherte Gebäude für Hilfsorganisationen und eine medizinische Taskforce des Bundes. Sie soll künftig an 61 Standorten im Land die Versorgung bei einem Massenanfall von Verletzten leisten.
Und wir sehen, Astrid, der Bevölkerungsschutz hat zwei Dimensionen, den Katastrophenschutz zu Friedenszeiten, etwa bei Fluten, Stürmen oder Pandemien, aber eben auch den Zivilschutz im Kriegsfall. Deshalb haben Innenminister Alexander Dobrindt und Verteidigungsminister Boris Pistorius gemeinsam Mitte der Woche ihren sogenannten Pakt für Bevölkerungsschutz präsentiert.
Ohne Sicherheit ist alles andere nichts. Und die Tatsache, dass Sicherheit in Deutschland so organisiert ist, dass sie im Wesentlichen von Polizeien der Länder und des Bundes und einiger anderer hauptamtlicher Organisationen zu über 85% auf den Schultern ehrenamtlicher ruht, zeigt eben, wie wichtig die Aufgabe ist, der wir uns hier gemeinsam verschreiben. Es gibt keine militärische Sicherheit vor Bedrohung von außen ohne einen funktionierenden Zivilschutz, ohne einen funktionierenden Bevölkerungsschutz.
Uns geht es um eine resiliente Gesellschaft. Und deswegen wollen wir mit dem Pakt für den Bevölkerungsschutz auch dieses sicherheitspolitische Signal setzen. Auftrag, Ausrüstung und Ausbildung, das ist das, was zentral im Pakt für Bevölkerungsschutz neu geregelt wird.
Vieles klingt ziemlich vernünftig und man fragt sich verwundert, warum das alles nicht längst passiert ist. Schließlich ist die Bedrohungslage für Deutschland nicht erst seit gestern deutlich ernster. Russlands Annexion der Krim liegt mehr als 12 Jahre zurück. Der Angriffskrieg in der Ukraine hält Europa und uns ja auch schon im 5. Jahr in Atem.
Darauf habe ich auch unseren heutigen Gast angesprochen. Natürlich, Albrecht Brömme beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Zivil- und Katastrophenschutz, ob als Leiter der Berliner Feuerwehr oder als langjähriger Präsident des Technischen Hilfswerks. Seine Reaktion auf den Pakt für Bevölkerungsschutz klingt so.
Ja, so ein Kommando zivile Verteidigung wird seit langem gefordert. Das bedeutet nicht, dass nun die Landkreise und die kreisfreien Städte und Länder entmachtet werden. Aber einige Dinge sind nur sinnvoll, wenn sie zentral organisiert und auch entschieden werden. Und da ist diese Stelle, diese Stabsstelle, die da entstehen soll, ist der richtige Schritt. Und ich bin zufrieden, dass man das unter einem gewissen Druck, der jetzt entstanden ist, einfach mal macht.
Mehr zum Thema Bevölkerungsschutz, also gleich in unserem Schwerpunkt, inklusive praktischer Hinweise, wie wir uns für einen Blackout, einen Spannungs- oder Kriegsfall vorbereiten können, in aller Ruhe. Vorher aber kommst du zum Einsatz, Astrid, mit dem gewohnten Lagebericht.
Und den beginnen wir mit dem Iran, wobei sich an der Lage nicht wirklich viel verändert hat. Auch US-Präsident Trump setzt seinen Zickzackkurs fort. Am Dienstag hat er dem Iran mit einem Angriff gedroht, wenn Teheran einem Friedensabkommen nicht zustimmen sollte.
Zwei oder drei Tage, vielleicht Freitag, Samstag, Sonntag, irgendwas, vielleicht Anfang nächster Woche. Ein begrenzter Zeitraum.
Einen Tag später ließ Trump dann verlauten, er sei bereit, einige Tage zu warten, um die richtige Antwort vom Iran zu erhalten, eine Antwort auf Vorschläge der USA. Mittlerweile sieht US-Außenminister Marco Rubio leichte Fortschritte und einige gute Anzeichen. Er will aber nach eigenen Worten auch nicht übermäßig optimistisch sein. Aus dem Iran heißt es laut der Nachrichtenagentur Reuters, es seien die Differenzen mit den USA verringert worden. Aber die Knackpunkte bestehen offenbar weiterhin und einer davon ist vor allem die Urananreicherung des Iran. Da sind Donald Trump und Marco Rubio sehr deutlich, der Iran darf keine Atomwaffen haben. Die USA wollen, dass das Land seine Vorräte an hoch angereichertem Uran abgibt, was das Regime in Teheran aber ablehnt. Reuters berichtet zumindest mit Bezug auf Insider, Irans oberster Führer Khamenei habe angeordnet, dass hoch angereichertes Uran nicht ins Ausland gebracht werden darf.
Und zweiter Knackpunkt bleibt die Straße von Hormuz. Die USA wollen nicht, dass der Iran die Kontrolle dort übernimmt.
Ganz genau so ist es. Und in diesem Zusammenhang diskutiert auch die NATO über die Frage, ob sie eine eigene Mission zum Schutz von Tankern in der Meerenge auflegt, wobei eine internationale Koalition ja bereits an einer Mission arbeitet, für die Zeit wohlgemerkt nach dem Krieg. Und Außenminister Wadephul sieht einen solchen NATO-Einsatz nicht. Er sagt aber, Deutschland bereite sich darauf vor, sich unter britischer Führung an der Sicherung der Straße von Hormuz zu beteiligen.
Für den Krieg im Iran hatte der Bundeskanzler den US-Präsidenten deutlich kritisiert und ihm vorgeworfen, keine Strategie zu haben. Das ist jetzt einige Wochen her, Astrid, aber als Reaktion hatte Trump angekündigt, Deutschland anders als geplant keine Mittelstreckenraketen liefern zu wollen und 5000 Soldaten und vielleicht sogar noch mehr aus Deutschland abzuziehen. Jetzt gab es auch Wirbel, weil eine Panzerbrigade aus Texas mit 4000 Soldaten erstmal nicht nach Polen verlegt werden soll.
Das war diese Woche ein ganz schönes Hin und Her. Es gab viel Unklarheit, widersprüchliche Angaben. Ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber zunächst mal zum Verständnis. Das Pentagon hat angekündigt, die Zahl der Kampfbrigaden in Europa von 4 auf 3 zu reduzieren. Auf den Stand von 2021, also vor Beginn des umfassenden russischen Krieges gegen die Ukraine. Und in dem Zusammenhang hieß es, 4000 US-Soldaten aus Texas, die im Rahmen einer üblichen Rotation nach Polen verlegt werden sollten, die kommen erstmal nicht. Das hat in Polen natürlich Sorge und auch Unverständnis ausgelöst, gerade auch, weil man sich als Musterschüler der NATO sieht, der besonders viel Geld in die Verteidigung steckt. Dann wurde von verschiedenen Seiten, auch zum Beispiel vom polnischen Verteidigungsminister, beschwichtigt. Nein, die USA wollten die Truppen in Polen nicht reduzieren. Und auch US-Vizepräsident Vance hat erklärt, das sei eine übliche Verzögerung bei der Rotation, wie sie in solchen Situationen manchmal vorkomme.
Ja, und es geht weiter mit unserem und dann und dann und dann. Und dann folgte nämlich am Donnerstagabend die völlig überraschende Wende, als Donald Trump auf seinem Online-Netzwerk Truth Social mitgeteilt hat, wir schicken 5000 Soldaten zusätzlich nach Polen.
Da haben sich manche verwundert die Augen gerieben. Ich habe mich auch gefragt, was das denn nun alles zu bedeuten hat. Trump hat diese Entsendung mit dem guten Verhältnis zum rechtskonservativen polnischen Präsidenten Nawrocki begründet. Der hat Trump auf X dann auch für seine Freundschaft mit Polen gedankt. Es scheint dem US-Präsidenten also nicht um eine Stärkung der NATO-Ostflanke oder vielleicht um irgendeine Strategie zu gehen, sondern ich finde, der Fall zeigt, wie sehr das Zwischenmenschliche, das Empfinden Trumps Handeln bestimmt. Den Abzug von Truppen aus Deutschland hat Trump angekündigt, du hast es eben erwähnt, nachdem Bundeskanzler Merz ihn und die USA ja deutlich kritisiert hatte.
Aber was bedeutet das alles konkret, wenn man es überhaupt herauslesen kann?
Das weiß man im Moment noch nicht. Es ist nicht klar, wann die Soldaten nach Polen verlegt werden sollen, auch nicht von wo, ob aus den USA oder ob es vielleicht die 5000 Soldaten sind, die aus Deutschland abgezogen werden sollen. Diese Truppenverlegungen waren auf jeden Fall auch Thema beim Treffen der NATO-Außenminister in Schweden, das an diesem Donnerstag und Freitag stattgefunden hat. Einige Minister haben selbst gesagt, dass das alles verwirrend und nicht immer leicht zu durchschauen ist. Und natürlich wünscht man sich in Europa auch mehr Absprachen mit den US-Amerikanern. Außenminister Rubio hat deutlich gemacht, dass die zusätzliche Entsendung nach Polen kein Kurswechsel darstellt. Man müsse regelmäßig das militärische Engagement überprüfen. Das sei auch keine Bestrafung, sondern ein dauerhafter Prozess. Langfristig ist davon auszugehen, dass die USA ihre Truppenstärke in Europa verringern, auch weil sie sich bekanntlich stärker in Richtung Indo-Pazifik orientieren wollen. In Europa gibt es allerdings die Sorge, dass sich die USA schneller zurückziehen, als dass die Europäer ihre Fähigkeiten aufbauen und diese Lücken dann auch schließen können. Der US-General und NATO-Oberbefehlshaber Grinkevich hat am Dienstag gesagt, den Alliierten werde ausreichend Zeit eingeräumt, die wegfallenden US-Streitkräfte durch eigene Einheiten zu ersetzen.
Da die europäische Säule des Bündnisses stärker wird, ermöglicht das den USA, ihre Präsenz in Europa zu verringern und sich auf die Bereitstellung kritischer Fähigkeiten zu beschränken, die Verbündete noch nicht bereitstellen können. Wir sollten also davon ausgehen, dass es im Laufe der Zeit zu einer Umverteilung der US-Streitkräfte kommen wird, während die Verbündeten ihre Kapazitäten ausbauen.
Einen Zeitplan hat Grinkevich allerdings nicht genannt. Er geht davon aus, dass dieser Prozess mehrere Jahre dauern könnte.
Trotzdem, Astrid, dürfte doch diesseits des Atlantiks inzwischen klar geworden sein, Europa muss sein Schicksal stärker selbst in die Hände nehmen, kann sich nicht mehr auf die USA verlassen, oder?
Also, dass Europa mehr tun muss, das ist ja auch das, was man von amerikanischer Seite immer wieder hört. Vizepräsident Vance hat klar gemacht, die Europäer müssen auf eigenen Beinen stehen. Die USA könnten nicht die Weltpolizei sein, so hat er es ausgedrückt.
The United States cannot be the policeman of the world.
Auch NATO-Generalsekretär Rutte sieht Europa in einer stärkeren Verantwortung. Er fordert, den Weg fortzusetzen, unabhängiger von den USA zu werden. Das ist klar, bei vielen angekommen. Es hieß auch in Schweden bei diesem Treffen der NATO-Außenminister immer wieder, Europa sei bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen. Außenminister Wadefuhl sieht dabei Deutschland auch in einer Führungsposition. Und was das bedeutet, das hat er in einem Interview mit NDR Info erläutert.
Wir müssen zusammenstehen. Es gibt weiter die Notwendigkeit, die NATO zu stärken. Wir sehen im Baltikum die Angriffe Russlands, hybrider Art. Sie haben eine ganze Menge zu tun an gemeinsamer Verteidigung. Diese ist notwendig für Sicherheit, für Freiheit, für Wohlstand in Europa. Und sich dafür einzusetzen und Beiträge zu leisten, das ist Deutschlands Aufgabe.
Astrid, du hast die Sitzung der Außenminister der NATO eben schon erwähnt. In Schweden sind sie am Donnerstag und Freitag zum ersten hochrangigen NATO-Treffen seit Beginn des Krieges im Iran zusammengekommen. US-Außenminister Rubio hat auch teilgenommen, zumindest am zweiten Tag.
Es ist in den heutigen Zeiten ja nicht mehr selbstverständlich, dass ein US-Minister zu einem Treffen innerhalb der NATO anreist. Aber Rubio war in Schweden in Helsingborg dabei. Zum einen hatte das Bündnis in die Pflicht genommen, es müsse für alle gut sein, die involviert seien, hat er gesagt. Also inklusive natürlich dann der USA. Und zum anderen hat er zum x-ten Mal wiederholt, dass die USA enttäuscht und verärgert seien, weil die Bündnispartner die USA, zumindest aus deren Sicht, im Irankrieg nicht ausreichend unterstützt hätten. Und das werde auf dem NATO-Gipfel im Juli in der Türkei nochmal Thema, hat Rubio angekündigt. Also das müsse dann auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs besprochen werden, also auch mit US-Präsident Trump, wenn er denn dann in die Türkei reist.
Gesprochen wurde in vergangenen Tagen auch verstärkt über den Beitritt der Ukraine zur EU, was auch an Bundeskanzler Friedrich Merz lag.
Dem geht es allerdings nicht um eine Vollmitgliedschaft der Ukraine. Diesen Status würde das Land zwar sehr gerne schnell und bald erreichen, es ist aber davon im Moment noch sehr weit entfernt. Nicht nur, weil sich die Ukraine im Krieg befindet, sondern auch, weil es Probleme gibt, zum Beispiel bei der Rechtsstaatlichkeit, bei der Korruption. Und am Ende müssten ja auch alle 27 EU-Mitgliedsländer einer Aufnahme der Ukraine zustimmen. Und das ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht realistisch. Friedrich Merz hat nun ins Spiel gebracht, dass die Ukraine mehr Rechte als ein Beitrittskandidat bekommen soll. und dass sie sich künftig assoziiertes Mitglied nennen darf. Merz schwebt vor, die Ukraine näher an die europäischen Institutionen zu binden. Der ukrainische Präsident könnte zum Beispiel an EU-Gipfeln teilnehmen. Es könnte ein Vertreter aus der Ukraine dabei sein, wenn sich die jeweils zuständigen Minister aus den EU-Ländern treffen. Auch im Europaparlament und in der EU-Kommission könnte Kiew dabei sein. Das Ganze dann allerdings ohne ein Stimmrecht zu haben. Merz geht es auch um Sicherheitsgarantien, Stichwort Beistandsklausel des EU-Vertrages, die auch für die Ukraine gelten sollen. Und gleichzeitig sollen die Verhandlungen über einen Vollbeitritt der Ukraine in die EU beschleunigt werden. Die Idee dahinter ist, die Ukraine schneller und enger an die EU zu binden, ihr zu zeigen, ihr gehört dazu, wenn auch erstmal nicht als Vollmitglied. Präsident Zelensky hat bislang Ideen zu einer symbolischen Mitgliedschaft deutlich abgelehnt. Der Vorschlag von Merz geht jetzt aber sicherlich darüber hinaus, ob die Ukraine da mitgehen könnte, diesen Sonderstatus zu akzeptieren, wenn auch die anderen EU-Länder sagen, das ist ein Weg, den wir einschlagen können. Das muss man abwarten.
Dann gib uns doch noch mal einen Überblick zur Lage in der Ukraine.
Die Ukraine hat am Mittwoch zusätzliche Truppen in den Norden des Landes verlegt. Das liegt laut Zelensky daran, dass Russland dort möglicherweise eine Offensive starten könnte, eventuell mit Beteiligung von Belarus. Zelensky warnt ja schon seit geraumer Zeit, dass Moskau versucht, das Nachbarland tiefer in den Krieg hineinzuziehen. Und er hat Belarus mit Konsequenzen gedroht, wenn es sich stärker beteiligen sollte.
Ansonsten setzen Russland und die Ukraine ihre gegenseitigen Drohnenangriffe fort, richtig?
Genau so ist es. Und einer der ukrainischen Drohnenangriffe soll im russisch besetzten Gebiet Luhansk nach Angaben der Besatzungsbehörden eine Berufsschule und ein Wohnheim getroffen haben. Dabei sollen mindestens 4 Menschen getötet und 35 verletzt worden sein. Der Kreml hat der Ukraine vorgeworfen, ein monströses Verbrechen begangen zu haben. Von Seiten Kiews gab es dazu zunächst keine Stellungnahme. Ukraines Präsident Zelensky hat aber einen Angriff auf das Hauptquartier des russischen Geheimdienstes FSB im besetzten Gebiet Cherson gemeldet. Dabei sollen fast 100 Soldaten getötet oder verletzt und ein russisches Luftabwehrsystem zerstört worden sein. Diese Angaben, das müssen wir immer wieder betonen, lassen sich alle unabhängig nur schwer überprüfen. Aber das wäre ein schwerer Schlag für Moskau, das vor allem hinnehmen muss, dass die Ukraine die russische Energieinfrastruktur ins Visier nimmt, um die Treibstoffversorgung der Russen zu stören und auch die Kriegskasse des Kreml zu schmälern. Die Nachrichtenagentur Reuters hat am Mittwoch berichtet, dass die wichtigsten Ölraffinerien Zentralrusslands die Produktion nach ukrainischen Drohnenangriffen eingestellt oder zurückgefahren haben. Was die Lage an der Front betrifft, dazu noch kurz. Das Institute for the Study of War berichtet, dass es der Ukraine an verschiedenen Frontabschnitten gelingt, wieder die taktische Initiative zu übernehmen. In den vergangenen Monaten seien so die bedeutendsten Geländegewinne seit dem Einmarsch der Ukraine in das russische Gebiet Kursk im August 2024 gelungen.
Und das Thema Krieg in der Ukraine, das war zumindest mein Eindruck, das hat beim Treffen von Russlands Machthaber Putin mit dem chinesischen Präsidenten Xi nur eine Nebenrolle gespielt, jetzt in Peking, oder?
Das kam mir auch so vor. Xi hat wieder einmal den Krieg gegen die Ukraine nicht kritisiert oder sogar zu dessen Ende aufgerufen. Peking möchte immer als neutral wahrgenommen werden. Doch klar ist auch, China und Russland sind eng miteinander verbunden. Beobachter gehen davon aus, dass China entscheidend dazu beiträgt, dass Moskau den Krieg in der Ukraine überhaupt führen kann. Durch wirtschaftliche, durch technische Unterstützung, durch die Lieferung von Dual-Use-Gütern. Das sind die, die zivil und auch militärisch genutzt werden können. Und Peking hilft Moskau auch, westliche Sanktionen zu umgehen, indem es Öl und Gas in Russland einkauft. Außerdem gibt es Berichte, denen zufolge China heimlich rund 200 russische Soldaten militärisch ausgebildet hat, von denen einige nach dieser Ausbildung in der Ukraine gekämpft haben sollen. Damit, so heißt es, sei China weitaus direkter in den Krieg verwickelt als bislang bekannt. Das chinesische Außenministerium hat das indirekt zurückgewiesen und seine neutrale Haltung betont. Und Kreml-Sprecher Peskow meinte, in Europa und den USA USA würden viele Falschinformationen veröffentlicht, die man mit Vorsicht genießen müsse. Eine fast schon, würde ich sagen, typische Reaktion, die da aus Moskau kam. Aber unabhängig davon haben Xi und Putin versucht, Einigkeit zu demonstrieren gegen den Westen. Und China sieht sich weltpolitisch im Aufwind, gerade auch, weil Russland in der Ukraine und die USA im Iran in Kriege verwickelt sind.
Was für Chinas Führung eine unverhoffte Gelegenheit bietet, aus meiner Sicht, die autoritär regierte Volksrepublik als Muster an Stabilität und Friedfertigkeit zu präsentieren, als Mahner für das Völkerrecht. In Wahrheit nehmen viele Nachbarn Chinas dessen Außenpolitik als zunehmend aggressiv wahr. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass Peking sich besonders ins Zeug legt, um Russlands Krieg in der Ukraine oder den Krieg im Nahen Osten zu beenden. Derweil nehmen Spannungen zwischen Russland und baltischen Staaten zu. Astrid, was ist der Hintergrund?
Der Hintergrund ist, dass ukrainische Drohnen zuletzt auch immer wieder den Luftraum von Estland, Litauen und Lettland erreicht haben, wofür die Ukraine um Entschuldigung gebeten hat. Allerdings vermuten die Balten gar nicht, dass die Ukraine etwas damit zu tun hat, sondern dass Russland die Drohnen mit Störsendern Richtung Baltikum und damit Richtung NATO-Gebiet steuert. Und auf der anderen Seite gibt Moskau den Balten eine Mitschuld an ukrainischen Drohnenangriffen auf den Nordwesten Russlands, wirft ihnen vor, ihr Staatsgebiet für ukrainische Angriffe zur Verfügung zu stellen. Der russische Geheimdienst behauptete ohne jeden Beweis, ukrainische Drohneneinheiten seien bereits auf mehreren lettischen Militärbasen stationiert. Und er hat Lettland unverhohlen gedroht. Die Koordinaten der Entscheidungszentren seien bekannt. Selbst die NATO-Mitgliedschaft werde das Land nicht vor Vergeltung schützen. Die baltischen Staaten haben darauf natürlich reagiert, wehren sich vehement gegen solche Vorwürfe und sprechen auch von einem Ablenkungsmanöver, von Lügen, von russischer Desinformation und von einer umfassenden Propagandakampagne, die darauf abziele, die öffentliche Meinung in Lettland und im weiteren Baltikum zu destabilisieren und Spannungen in der Region zu verschärfen. Gleichzeitig wollen die baltischen Staaten bei den NATO-Verbündeten auch darauf dringen, mehr Hilfe bei der Luftverteidigung zu bekommen, bedeutet etwa die Stationierung zusätzlicher Drohnenabwehrsysteme.
Danke, Astrid, für diesen Überblick. Gar nicht leicht, das alles im Blick zu behalten und zu sortieren. In unserem Schwerpunkt nehmen wir nun den Zivil- und Bevölkerungsschutz mal genauer in den Blick. Sie haben es mitbekommen, die Bundesregierung will bis Ende 2029 10 Milliarden Euro investieren, Gebäude vom THW sanieren und besser sichern, Ausrüstung modernisieren, Lager aufstocken, Ausbildung standardisieren und die Koordinierung mit der Bundeswehr zentralisieren in einer Stabsstelle Kommando Zivile Verteidigung. Darüber reden wir mit einem der führenden Experten für Zivil- und Katastrophenschutz, dem langjährigen Leiter der Berliner Feuerwehr und früheren THW-Präsidenten Albrecht Brömme. Willkommen bei Streitkräfte und Strategien.
Hallo, guten Tag. Ich freue mich auf das Gespräch.
Ja, Herr Brömme, unsere Verabredung, die wackelte gestern noch ein wenig, ironischerweise, weil ausgerechnet Sie keinen Strom hatten auf einer Insel in Griechenland, muss ich dazu sagen. Aber das Handynetz ist jetzt hoffentlich stabil. Die Zeitenwende, Herr Brömme, die wurde hierzulande Ende Februar 2022 ausgerufen, nur 3 Tage nach Russlands Überfall auf die Ukraine. Seitdem ist einiges passiert in Sachen Landesverteidigung. Warum kommt die Zeitenwende für den Zivilschutz jetzt erst Jahre später?
Es liegt einmal daran, dass jetzt auch Gelder dafür bewilligt werden konnten. 10 Milliarden Euro sind sehr viel Geld. Zum anderen liegt es aber auch daran, dass einige Unterlagen, Papiere schon sehr viel länger erarbeitet wurden als der Operationsplan Deutschland. Nur sie wurden noch nicht umgesetzt, unter anderem, weil das Geld fehlte.
Wir fangen also nicht bei Null an. Die Erkenntnis ist ja banal. Eigentlich erstmal ein Staat, der im Ernstfall militärisch handlungsfähig sein will, der braucht natürlich funktionierende Warnsysteme und Schutzräume, Rettungsdienste und Krankenhäuser, Notstromversorgung und Informationsketten und am Ende auch Bürger, die wissen, was sie tun sollen. Ist das denn aus Ihrer Sicht nun besser zu schaffen mit diesem vorgestellten Pakt für den Bevölkerungsschutz?
Das ist ein großer und richtiger Schritt in die richtige Richtung. Es setzt natürlich voraus, dass sowohl die Politik keine Scheu mehr hat, auch über unangenehme Themen zu sprechen, und zum anderen auch die Bevölkerung ein offenes Ohr hat für Dinge, die im Alltag sonst keine Rolle spielen.
Da reden wir gleich noch drüber, was auch die einzelnen Bürger und Bürgerinnen tun können. Reden wir zunächst noch mal übers Geld. 10 Milliarden Euro, das klingt nach viel Geld, aber es verteilt sich auf 3,5 Jahre. Reicht das aus Ihrer Sicht und gehen die Mittel auch dahin, wo sie am dringendsten gebraucht werden?
Die Verteilung der Mittel wird noch eine heftige Diskussion auslösen. Wer kriegt wie viel, wer macht was und wofür wird das Geld ausgegeben und gebraucht? Letztlich wird das Geld ausreichen, um wichtige Maßnahmen zu machen. Das geht von Aufklärung der Bevölkerung, Information der Bevölkerung, zwei ganz wichtige Themen. Eine App muss natürlich auch anzeigen, wo der nächste Schutzraum ist, zum Beispiel. Dafür müssen die Schutzräume natürlich bekannt sein, sonst könnte man die App nicht programmieren. Und da gibt es also noch viel zu tun, das alles kostet auch Geld. Wir sind aber auch zuversichtlich, dass wir ein paar neue Spezialfahrzeuge brauchen zum Thema Kontaminationsbetreuung von verletzten Personen. Und das ist bislang nur sehr unzureichend gelöst. Auch in dem Gebiet der Gesundheitsversorgung gibt es noch einige Lücken, die dringend geschlossen werden müssen.
Der Pakt ist gerade vorgestellt, aber es gibt natürlich schon Kritik. Der DRK-Präsident Hermann Gröhe, früherer Gesundheitsminister, sagte im Deutschlandfunk, die Hilfsorganisation sei nicht richtig eingebunden worden. Und in dieselbe Kerbe schlägt auch der Bundesvorsitzende des Arbeiter-Samariter-Bundes, Knut Fleckenstein, der moniert, der Pakt für den Bevölkerungsschutz, der investiere zwar in Technik, Infrastruktur und staatliche Spezialfähigkeiten, Sie haben es gerade angesprochen, der blende aber ausgerechnet diejenigen weitgehend aus, die ja Bevölkerungsschutz im Ernstfall tatsächlich schultern müssen, nämlich die Hilfsorganisationen. Ist diese Kritik berechtigt?
Sie ist zum Teil berechtigt und wird auch von mir ausdrücklich unterstützt. Sie ist zum Teil aber auch nicht berechtigt, denn da wird oftmals miteinander vermischt, Katastrophenschutz, was Ländersache ist, da müssen die noch viel mehr Geld auf den Tisch legen können und vor allen Dingen es auch tun. Und der Bevölkerungsschutz ist eben eine Sache des Bundes, gehört zur Zivilverteidigung und dafür werden eben 10 Milliarden Euro bereitgestellt. Das Geld reicht nicht für alle denkbaren Maßnahmen aus. Insofern muss man sich wohl überlegen, wofür es ausgegeben wird. Und ich bin sicher, dass sich auch die Hilfsorganisationen, das THW, die Feuerwehren einigen, wer wofür was kriegen muss, sofern der Bund dafür zuständig ist.
Die Ausrüstung soll verbessert werden, haben wir gehört. Sie haben ein paar Beispiele genannt und ich war überrascht zu lesen, dass auch die Ausbildung vereinheitlicht werden soll. Warum ist das jetzt so wichtig? Haben Sie Beispiele, was da bisher falsch läuft?
Bei der Ausbildung gibt es nach wie vor Defizite. Einmal sind das uneinheitliche Ausbildungstypen in den einzelnen Ländern. Das betrifft den Katastrophenschutz natürlich. Also wenn ein Grundgruppenführerlehrgang in Bayern eine Woche dauert und keine Prüfung hat, in Berlin dauert er 3 Wochen und hat nicht eine Prüfung, bedeutet es, wenn ein freiwilliger Feuerwehrmann von Bayern nach Berlin zieht, dann kann er als Gruppenführer erstmal nicht eingesetzt werden. Das sind so Dinge, die wir dringend ändern müssen, weil es kontraproduktiv ist zum Engagement des Ehrenamtes. Wir müssen die Zeiten, die die Ehrenamtlichen aufwenden können, auch für die Aus- und Fortbildung, müssen sinnvoll genutzt werden. Ich plädiere schon seit langem dafür, dass man zum Beispiel Führungskräfte eine allgemeine Ausbildung gibt, die organisationübergreifend überall die gleiche ist. Und dann muss man nur organisationsspezifische Ergänzungen machen. Und allein wenn man sowas täte, könnte man viel Zeit und Geld sparen. Auf der anderen Seite hat der Bund jetzt auch Geld, um sowas zu organisieren.
Bleiben wir noch kurz bei den Freiwilligen. Es sind ja viele, 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 auf die sich die Last dann verteilt. Ohne die geht gar nichts im Bevölkerungsschutz. Viele fürchten, dass wir uns was vormachen in Deutschland, Herr Brömme, weil etliche dieser engagierten Leute ja in mehreren Organisationen im Ehrenamt sind und man sich dann nicht sicher sein kann, ob sie im Kriegs- oder Konfliktfall beim Arbeitgeber abkömmlich sind, beziehungsweise ob sie dann zum THW kommen oder zur Freiwilligen Feuerwehr oder beim Deutschen Roten Kreuz ehrenamtlich helfen. Ist das auch Ihre Sorge?
Ja, das ist eine leider berechtigte Sorge, die man auch nie ganz auflösen kann. Also wer ist zum Beispiel als Reservist engagiert und beim THW und noch bei einer Hilfsorganisation? So Menschen gibt es, die sind unglaublich vorbildhaft auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Wenn es zum Schwur kommt, dann können sie nur in einer Organisation aktiv mitarbeiten und die anderen nicht. Das müsste man noch mehr voneinander wissen. Mein Appell ist, jeder meldet mal selber, wo er alles noch aktiv ist, meldet das seiner Organisation, wo er hauptsächlich tätig ist, und dann kann man das von unten nach oben auch entwickeln. Man kann es natürlich auch versuchen, aus der Bundessicht zu machen, Nur ohne die Information der einzelnen Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, wird es nicht abgehen können. Und die andere Frage ist die Durchhaltefähigkeit. Welcher Ehrenamtliche kann 4 Wochen von seinem Arbeitsplatz, wie auch immer der Arbeitsplatz sein mag, fernbleiben, weil er eben ehrenamtlich gebraucht wird? Das wird vermutlich kaum einer können. Und da braucht man ein rollierendes System und somit auch sehr viele Ehrenamtliche, die dann als, ich sag mal, mit Reserveverhalten und mit erster und zweiter und dritter Welle solche Einsätze dann abarbeiten können.
Jetzt haben wir ja in Deutschland, fangen wir nicht bei Null an, wir haben ja durchaus Erfahrung mit Notlagen. Denken wir jetzt nur an die Zeit 2015, die dezentrale Unterbringung von rund 1 Million Schutzsuchenden, die bewerkstelligt wurde. Das Warnversagen bei der Flutkatastrophe im Ahrtal wurde aufgearbeitet. Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine wurden zwischenzeitlich aufgenommen, auch Hunderttausende. Und wir sind noch dabei, Lehren aus der Corona-Pandemie zu ziehen. Sind wir eigentlich gut darin, aus Fehlern zu lernen?
Der Lernen aus Fehlern ist in Deutschland ausgesprochen unpopulär. Man lässt lieber etwas walten, was ich als Demenz bezeichne, Corona-Demenz oder Hochwasser-Demenz. Das heißt, nach einem halben Jahr ist die Hälfte vergessen, nach einem Jahr alles. Es ist nahe schon ein kleines Wunder, dass man jetzt die Corona-Probleme mal aufarbeiten möchte. Da wurde zunächst untersucht, warum, wie viele Masken von wem bestellt wurden. Das ist aber nur ein Teilaspekt. Wir brauchen dringend Erkenntnisse, die umgesetzt sind und auch Geldkosten, wie zum Beispiel Reservelagerhaltung von Dingen, die im Zweifelsfall nicht lieferbar wären.
Bleiben wir dabei ganz kurz. Es gab, wenn ich mich richtig erinnere, während der Corona-Zeit ja medizinische Notfallreserven. Was ist aus denen geworden?
Die haben sich zum Teil wieder in Luft aufgelöst, weil man sich unklar ist, wer sie finanziert, ob das Bundessache ist oder Ländersache. Wir haben ja unsere Krankenhäuser mit den großen Apotheken, die können auch viel leisten, was zum Teil auch stimmt. Für Berlin jedenfalls würde ich es mal so vermuten. Aber auf der anderen Seite, wenn man auch mit Vertretern der Fachwirtschaft spricht, die sagen, vieles, was man bei der Corona gelernt hat, was man besser machen müsste, hat man nicht umgesetzt. Unter anderem, weil es schon wieder vergessen wurde. Siehe Corona-Demenz.
Wie wären wir denn vorbereitet auf die nächste Pandemie, die ja unweigerlich kommt nach aller Erfahrung irgendwann?
Je länger die zurückliegt, die letzte, desto mehr werden die Leute sagen, damit haben wir aber nicht gerechnet. Und allein diese Aussage ist schon mal sehr kritikwürdig, denn wir müssen damit rechnen, wir müssen darauf vorbereitet sein. Man kann natürlich nicht auf alles perfekt vorbereitet sein, das wäre auch eine Illusion, aber wir müssen einfach das Thema Pandemie als eines der realistischen Szenarien im Auge behalten und sagen, was können wir tun? Ich sehe jetzt in der kommenden Ebola-Geschichte keine Pandemie auf Deutschland oder auf die Welt zu wollen kommen. Das sprechen einige Punkte dagegen. Aber irgendeine Pandemie werden wir wieder erleben.
Wenn wir jetzt vergleichen, wie sich der militärische Teil, also die Bundeswehr, vorbereitet und wie das im zivilen Leben passiert. Für die Landesverteidigung gibt es im Bündnisfall den Operationsplan Deutschland und dieses inzwischen wohl fast 1400 Seiten starke Dokument. Das ist ja im Detail geheim, aber wir wissen, das Szenario ist ja eine Herausforderung an der Ostflanke für die NATO, wo Deutschland dann zur Drehscheibe würde für Soldaten und Nachschub, auch für Verletzte und deren Versorgung. Wie ist das eigentlich bislang mit dem Zivilschutz verzahnt, die Vorbereitung auf dieses Szenario?
Seitens des Militärs gibt es eine Verzahnung, seitens der zivilen Seite fehlt die Verzahnung noch. Das liegt daran, dass in der zivilen Seite viele noch nicht die Geheimnisverpflichtung haben, um diesen Operationsplan in Deutschland einsehen zu können, sofern er von Dritten eingesehen werden kann mit entsprechenden Geheimnisverpflichtungen. Und zum Teil liegt es auch daran, dass es für viele Leute so kompliziert ist, was da alles zu tun ist. Obwohl es da sehr viele Checklisten gibt und sehr viele Dinge, die man systematisch mit guten Fragen abarbeiten kann. Also der Operationsplan Deutschland ist mit den Auswirkungen auf die zivile Seite etwas, was man als Muster nehmen kann, wie man das heute modern macht. Die zivile Seite arbeitet ja jetzt gerade so einen Plan erst aus. Und ich habe auch gesagt, dass nicht nur das BMI so einen Plan für den Bereich der nicht-militärischen Gefahrenabwehr ausarbeiten müsste, sondern auch die Wirtschaft müsste sich zusammensetzen und sagen, was bedeutet eigentlich für uns der Zivilschutz und die besondere Lage im Verteidigungsfall. Da gibt es leider noch viel zu wenig Überlegung.
Das klingt aber so, als sei es nicht nur eine gute Idee, sondern auch dringend, den Bevölkerungsschutz zentraler zu organisieren. Und dann ist es vielleicht auch gut, dass dann im Innenministerium dieser Steuerungsstab entsteht. Kommando zivile Verteidigung, oder?
Ja, so ein Kommando zivile Verteidigung wird seit langem gefordert. Das bedeutet nicht, dass nun die Landkreise und die kreisfreien Städte und Länder entmachtet werden. Aber einige Dinge sind nur sinnvoll, wenn sie zentral organisiert und auch entschieden werden. Und da ist diese Stelle, diese Stabsstelle, die da entstehen soll, ist der richtige Schritt. Und ich bin zufrieden, dass man das unter einem gewissen Druck, der jetzt entstanden ist, einfach mal macht.
Der Minister Dobrindt hat bei der Vorstellung von diesem Pakt für Bevölkerungsschutz gesagt, man wolle eine resiliente Bevölkerung. Was müsste denn dafür passieren?
Eine resiliente Bevölkerung ist ein ganz wichtiger Teil des Fundaments für eine resiliente Gesellschaft oder für einen resilienten Staat. Resiliente Bevölkerung heißt zum Beispiel, für mindestens 3 Tage muss jeder für sich selbst sorgen können. Das kann, gerade wenn am Anfang es noch drunter und drüber geht, kann das nicht schon überall organisiert sein. Und nach 3-4 Tagen wird dann der Einzelne überfordert sein mit den Dingen, die er bevorratet hat, sei es Trinkwasser oder andere Geschichten. Und dann muss man sehen, dass man über zentrale Lager, über Ausgabestellen, dass man die Bevölkerung mit den Notwendigsten versorgt. Die Komfortlösung wird es dann in dem Fall auf jeden Fall nicht sein. Es gibt aber immer Nachschnarchen der Bevölkerung, die sich dies überhaupt noch nicht vorstellen können. Und die sagen, na ja, wenn eine Krise kommt, dann stellt uns der Staat schon jeden Morgen 4 Brötchen und Vitaminchen, auf Wunsch auch vegane Sorten. Und das muss ich sagen, das ist eben ein Irrglaube, der langsam beendet werden muss.
Jetzt gucken wir erstmal auf den Staat und was der leisten soll. Die 9 NATO-Verbündeten Finnland und Schweden, die informieren ihre Bevölkerung im Internet oder per an die Haushalte verschickter Broschüren ziemlich deutlich über die Kriegsgefahren und fordern dann dazu auf, sich für den Ernstfall vorzubereiten. Warum wird das nicht auch bei uns so gemacht?
Die Politik hat bislang außerordentliche Scheu gehabt, solche Dinge in den Mund zu nehmen oder zu verbreiten. Dann wird dann gesagt, ja, es kostet viel Geld, na gut, das Geld wäre jetzt ja da. Dann heißt es, ja, das macht dann Unruhe in der Bevölkerung und Durcheinander in der Bevölkerung. Da kann ich nur sagen, das ist eine Sorge, die kann man wirklich nehmen, indem die Kommunikation gut organisiert und geschickt eingetätigt wird. Also in Finnland und in Schweden sagt also der Ministerpräsident, ihr kriegt jetzt bald eine neue Broschüre, freut euch drauf, hebt sie gut auf. Die kriegt jeder Haushalt zugestellt. Ich kann nur hoffen, dass sowas auch in Deutschland gemacht wird. In Berlin ist es übrigens in Vorbereitung.
Jetzt ist es leicht, der Politik Feigheit vorzuwerfen, aber könnten aus Ihrer Sicht auch wir Bürgerinnen und Bürger resilienter sein? Wie nehmen Sie das wahr?
Natürlich muss jeder für sich resilienter werden. Da gibt es schon gute Beispiele. Also ich will nicht sagen, dass ich das Vorbild der Resilienz bin, aber mich würde es so schnell nicht vom Hocker werfen. Zu Hause, wenn mal kein Strom wäre oder irgendwas ausfällt, bin ich so schnell nicht zu erschüttern. Aber das kann sich vielleicht auch nicht jeder leisten und nicht jeder denkt so weit. Und deshalb sage ich immer, Nachbarn helfen Nachbarn, ist ja auch eine gute Methode. Aber wenn keiner was macht, funktioniert es natürlich auch nicht. Also Resilienz der Bevölkerung geht von Arzneimittelbevorratung, wenn einer verschreibungsmüchtige Arzneimittel braucht, dann sage ich mir, soll haben wir für 14 Tage die Sachen im Voraus da und benutzen sie natürlich auch nicht, dass sie dann weggeschmissen werden. Also da kann, jeder muss da was für sich tun. Und wenn jeder an sich denkt, ist es dann der erste Schritt und seine Familie und seine Freunde, seine Nachbarn, dann ist es ein Schritt in die richtige Richtung und da können wir uns bei Schweden und bei Finnland einiges abschauen.
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, das über die Warn-App NINA die Bevölkerung ja zuverlässig und schnell vor akuten Gefahren und Katastrophen warnen soll, die gibt auf ihrer Webseite ja schon längere Zeit Hinweise und Empfehlungen, um sich auf diverse Krisen oder eben sogar Kriegsszenarien vorzubereiten. Machen wir es mal konkret. Was sollte man denn zu Hause parat haben?
Also ich empfehle, dass man pro Person eine Kiste Wasser in Glasflaschen hat. Und mal so eine kleine Getränkekiste. Und wenn man sagt, wie kann ich denn, ich habe doch nicht genug Platz, dann sage ich, dann nimmst du 4 Kisten, stapelst die übereinander, bindest ein Stück Schnur drum, dann hast du schon einen Barhocker. Also man muss auch sehen, wie kann ich die Dinge mit einem mehrfachen Nutzen haben. Und das Wasser ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, die man braucht, um überleben zu können. Nahrung und Essen, da kann man sagen, Nüsse und Schokolade sind schon mal eine gute Basis. Eine Taschenlampe ist wichtig oder Kerzen mit Streichhölzern und Kerzenhaltern sind wichtig. Und dann empfehle ich auch immer noch eine Grillerpfeife, denn wenn kein Kommunikationsnetz mehr funktioniert, kann man mit der Grillerpfeife auf sich aufmerksam machen, wenn man Hilfe braucht.
Es ist oft die Rede von einem sogenannten Kurbel- oder Solarradio. Was hat es damit auf sich?
Ja, nachdem einige schon gesagt hatten, das UKW-Radio ist eigentlich tot, das Digitalradio ist die Zukunft, von der technischen Seite her richtig, aber von der Ausbreitung her und von den Möglichkeiten, im Krisenfall noch Radio zu hören, hat der UKW-Rundfunk immer noch eine wichtige Bedeutung. Und das kann man nicht eben empfangen mit einem sogenannten Kurbelradio, also eine Minute kurbeln, kann man eine Stunde Radio hören, weil da ein kleiner Akku auch mit drin ist. Das sind Anschaffungen, die sollte jeder machen. Und wenn er nicht selbst nicht leisten kann, dann sollte er wissen, ob sein Nachbar vielleicht so Ding hat, kann man auch zusammen Radio hören. Denn die Information im Krisenfall ist etwas, was eine ganz große Bedeutung hat. Und das ist natürlich auch eine Verantwortung der öffentlichen rechtlichen Rundfunkanstalten, dann gute Informationen auszusenden.
Eine Information kann auch über Sirenen kommen, die sollen hierzulande zentral ansteuerbar sein. Und die Notfallinformations- und Nachrichten-App mit dem schönen Namen Nina, die soll künftig für jeden Ort den nächstgelegenen Bunker oder Schutzraum zeigen. Dafür sollen auch U-Bahnhöfe, Tiefgaragen und sichere Keller erfasst werden. Ist das ein guter Plan?
Das ist ein guter Plan. Bin mal gespannt, wann er umgesetzt wird. Immerhin ist der erste Schritt, dass man darüber redet, dass man das machen möchte. Und man muss es dann natürlich irgendwann auch machen. Natürlich wird es eine Weile dauern, bis der letzte Kellerplatz auch erfasst ist. Aber man kann dann mal mit dem anfangen, die man kennt, und kann das dann nach und nach erweitern. Ich glaube, wenn die Bevölkerung das Ding erstmal wahrnimmt und benutzt, die Nina-Warn-App ist leider immer noch eine App, die man auch extra laden muss. Insofern haben das viele gar nicht. Vielleicht könnte man da auch mal zu einem anderen System kommen, dass es auf jedem Handy sowas drauf ist, ob man will oder nicht. Und dann, denn wir brauchen einfach eine gute Information der Bevölkerung.
In schöner Regelmäßigkeit wird ja beklagt, dass wir in Deutschland für nicht mal 1% der Bevölkerung Platz in bombensicheren Bunkern hätten, weil die zweckentfremdet wurden und wir auch schlicht nicht mehr genug haben. Was halten Sie von dieser Debatte?
Die Debatte kann man führen, wenn man sonst nichts zu tun hat. Ich bin dafür, dass man die Debatte mal einfach links liegen lässt, denn diese sogenannten Atombunker waren für ganz andere Szenarien geplant, die wir so jetzt nicht mehr haben. Wir brauchen wirklich jetzt Schutzräume und Bunker. Wenn ich an die vielen Drohnenangriffe denke, die wir in der Ukraine sehen, dann ist die Bevölkerung zurzeit noch nicht geschützt, weil sie noch nicht weiß, dass sowas passieren kann und weil sie nicht weiß, wo sie einigermaßen Schutz bekommt. Ein Schutzraum im Keller ist kein perfekter Schutzraum, aber ist besser, als auf der Straße zu stehen und von einer Drohne erschlagen zu werden.
Nun hat der Innenminister verkündet, er wolle in den Schulen das Thema Zivilschutz zum Teil des Unterrichts machen. So sollen Kinder früh lernen, wie in einem Ernstfall zu handeln ist. Ist das eine gute Idee aus Ihrer Sicht?
Das ist eine sehr gute Idee. Die gab es ganz früher im Westen, die gab es noch eine ganze Weile lang in Ostdeutschland. Insofern kommt wieder etwas hoch, was es schon mal gab. Und es muss Teil des normalen Unterrichts werden, der auch von jedem Lehrer anhand von Lehrplänen und Unterrichtsunterlagen gestaltet werden kann. Es wird gesagt, das könnte ja die Feuerwehr, die THW und andere übernehmen. Das ist jedoch in Anbetracht der Schulklassenanzahl nicht zu leisten, mit Ehrenamtlichen schon gar nicht, und ist daher eine Aufgabe, die die Schule selbst machen muss, natürlich gerne in Zusammenarbeit mit den Fachleuten.
Herr Brömme, Sie sind immer noch Ehrenpräsident vom THW und hatten gerade Geburtstag. Deswegen dürfen Sie sich zum Ende unseres Gespräches etwas wünschen, nämlich wie Sie sich einen verbesserten Bevölkerungsschutz vorstellen. Was wünschen Sie sich am dringendsten von der Bundesregierung und was von der Bevölkerung?
Ich wünsche mir von der Bundesregierung, dass sie fraktionsübergreifend dieses Thema aufgreift und fördert, also auch politisch fördert und nicht nur mit Haushaltsmitteln. Denn wir brauchen auch die Politik als Impulsgeber. Und ich wünsche mir sehr, dass bei der Bevölkerung es viele Menschen gibt, die nicht nur sagen, ach, wir haben doch irgendwo eine Feuerwehr, sondern die sagen, was kann ich denn tun, um mich zu schützen, um Nachbarn zu schützen, die Familie zu schützen.
Herr Brömme, ich danke für Ihre Zeit und Ihre Expertise. Alles Gute nach Griechenland.
Danke sehr, gleichfalls alles Gute.
Und von uns noch der Hinweis, wir bitten die Tonqualität zu entschuldigen, aber es ist klassisch, dass der ehemalige THW-Präsident Plan B bemühen musste und einfach mit dem Handy mit uns gesprochen hat.
Für heute war es das mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte wie immer per Mail an streitkräfte@ndr.de. So hat es dankenswerterweise Holger Harms gemacht, dem beim Hören unserer letzten Ausgabe aufgefallen ist, dass wir an einer Stelle gesprochen haben über mögliche deutsche Sicherheiten für Unternehmen, die in Russland investieren. Natürlich waren Investitionen in der Ukraine gemeint. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.
Und jetzt noch ein Tipp in eigener Sache. Wir sind bald wieder unterwegs. Am Montag, 15. Juni, sind wir mit unserem Live-Podcast in Wismar zu Gast. In der Stadtbibliothek im historischen Zeughaus der Hansestadt sprechen Kai Küstner und ich mit Moritz Brake, dem Experten für maritime Sicherheit, über die Situation im Ostseeraum und darüber, wie die Marine derzeit für aktuelle Bedrohungslagen aufgestellt ist. Sie können live dabei sein. Alle Infos dazu finden Sie auf der Webseite der Stadtbibliothek Wismar.
Und damit verabschieden sich Astrid Korall
und Stefan Niemann.
Hi, ich bin Katrin Schmidt vom ARD-Europapodcast.eu und wir schauen heute auf eine der ganz großen Auswirkungen des Iran-Kriegs, die sehr viele spüren, denn auch Fliegen scheint ja teuer wie nie. Während also in Deutschland die Ticketsteuer von ein paar wenigen Euro wegfallen soll, berät die EU in Brüssel, wie sie eine Kerosinknappheit im Sommer vermeiden kann und was da so alles in der Pipeline ist, darüber sprechen wir ausführlich und natürlich auch ganz wichtig, Reisende in Europa haben schon einige Rechte, auch angesichts von Krisen und Kostenexplosionen. Also reinhören.eu, der ARD-Europa-Podcast, den gibt's überall, wo es Podcasts gibt und allen voran in ARD Sounds.